Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Amtsinhaber Putin hat die Präsidentenwahl in Russland laut ersten Ergebnissen klar gewonnen. Demnach entfallen auf ihn mehr als 70% der abgegebenen Stimmen. Zum Urnengang aufgerufen waren etwa 109 Millionen Wahlberechtigte. Insgesamt 8 Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt. Zum Sieg im ersten Wahlgang ist eine absolute Mehrheit der Stimmen erforderlich. Anderenfalls wäre eine Stichwahl notwendig. Die Amtszeit des Präsidenten beträgt 6 Jahre.
Jubel bei Putin-Anhängern und der Präsident dürfte sich auch freuen. Mehr als 70% der Wähler stimmten für ihn und die Wahlbeteiligung liegt bei fast 60%. Und genau darauf kam es bei diesen Wahlen in erster Linie an, die Wahlbeteiligung. Möglichst hoch sollte sie sein, denn die Wiederwahl stand nie in Frage. Aber der Präsident will damit zeigen, dass sein Rückhalt in der Bevölkerung ungebrochen hoch ist. Er selbst zeigte sich bei seiner Stimmabgabe in Moskau bereits siegessicher und lobte sein Programm für sein Land. Ich akzeptiere jedes Ergebnis, das mir erlaubt, als Präsident zu fungieren. Oppositionspolitiker Nawalny, der selbst zu den Wahlen nicht zugelassen war, hatte zu einem Wahlboykott aufgerufen, um so eine breite Legitimierung der Wahlen zu verhindern. Was der Staat in den letzten Wochen gemacht hat, er hat seine Beamten alles dafür tun lassen, die Menschen zu den Wahlurnen zu treiben. Bereits im Vorfeld hatten unabhängige russische Wahlbeobachtungsgruppen einen alarmierenden Anstieg an Beschwerden registriert. Mitarbeiter, vor allem auch von staatlichen Betrieben, seien unter Druck gesetzt worden, zu den Wahlen zu gehen. Wir sehen, wie am Wahltag Menschen in Bussen vom Arbeitgeber zu den Wahllokalen gefahren wurden. Das ist eine Verletzung der Regeln. Berichte wie diese überschatteten die Wahl. Die Wahlkommission will auch Vorwürfen von Mehrfachstimmabgaben nachgehen.
Zur Präsidentenwahl in Russland, jetzt live aus Moskau, unsere Korrespondentin Birgit Firnig.
Der Kreml hatte sich als Ziel mit der goldenen Formel 70-70 vorbehalten, eben eine hohe Wahlbeteiligung einzufahren. Und das ist ja weitgehend auch gelungen. Fast 60% so im Augenblick die Zahlen, 60% Wahlbeteiligung. Das mit massiven Aufrufen im Vorfeld für die Leute, für in Betrieben, in Schulen hieß es dann, Leute mussten nachmittags auch Listen führen. Da wurden Menschen angehalten, in ihren Betrieben Listen über Leute zu führen, die zur Wahl gingen und nicht. Da ist also massiv im Vorfeld Druck ausgeübt worden. Am Ende ging es Präsident Putin darum, auch den Rückhalt in der Bevölkerung noch einmal unter Beweis zu stellen, sodass er in den nächsten 6 Jahren weiter durchregieren kann. Man kann davon ausgehen, dass er seine Außenpolitik noch weiter ausbauen will. Im Augenblick ist das ja so die Teilung, dass die Gouverneure mehr für die und Medvedev, die Regierung, mehr für die sozialen Fragen zuständig sind, eher mehr für die militärischen. Und im Augenblick sieht es ganz danach aus, dass sich in den nächsten Tagen die Wahlkommission damit beschäftigen wird, mit einigen Verfehlungen und einigen Mängeln, die am Wahltag jetzt entstanden sind.
Über die Russlandwahl halten wir Sie auch online auf dem Laufenden. Alle relevanten Infos und Ergebnisse finden Sie auf tagesschau.de. Rund 2 Monate nach Beginn der Offensive in Syrien haben die türkische Armee und mit ihr verbündete Kämpfer die nordsyrische Stadt Afrin erobert. Der türkische Präsident Erdogan sagte, die Truppen hätten die vollständige Kontrolle über das Stadtzentrum übernommen. Afrin liegt im Grenzgebiet der beiden Länder. Mit ihrer Offensive will die Türkei die kurdisch-syrische YPG-Miliz zurückdrängen. Ankara sieht in der YPG einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.
Gewehrsalven als Zeichen ihres Sieges. Als solchen sehen die Kämpfer der sogenannten FSA, der Freien Syrischen Armee, ihren Einzug in die kurdische Stadt Afrin. Wenig später rückt das verbündete türkische Militär nach und hisst die türkische Flagge an einem Regierungsgebäude der Stadt. Das greift Staatspräsident Erdogan heute direkt in einer Rede vor Anhängern auf. Nun wehen die türkische und die Flagge der FSA gemeinsam über Afrin. Unsere Militäroperation hat der Welt eines gezeigt. Wir stehen für Gerechtigkeit und an der Seite der Unterdrückten. Daran dürften viele Bewohner Afrins ihre Zweifel haben. Denn sie sind die Leidtragenden des Konflikts. Laut UN-Angaben befinden sich Zehntausende Menschen auf der Flucht, um dem Kampf zwischen türkischen Truppen und YPG-Milizen zu entkommen. Wir leiden seit einer Woche unter Beschuss, sagt diese Bewohnerin. Menschen sind umgekommen. Was sollen wir machen? Wir haben alles zurückgelassen und sind so, wie wir waren, geflohen. Wir haben nichts mehr. Wie soll es weitergehen? Das fragen sich hier viele. Die Türkei sagt, sie sei kein Besatzer. Sie wolle eine sogenannte sichere Zone in Afrin errichten. Wie genau die aussehen soll, bislang unklar. Unterdessen bestätigten Vertreter der YPG einen Abzug aus Afrin und drohten der Türkei mit dem Beginn einer neuen Phase des Konflikts.
Syriens Präsident Assad hat unterdessen offenbar Regierungstruppen in der umkämpften Region Ost-Ghouta besucht. Aufnahmen zeigen ihn im Gespräch mit Soldaten und Zivilisten. Wann und wo genau der Besuch stattfand, ist unklar. Vor einem Monat startete Assad eine Offensive, um die von Rebellen kontrollierte Region nahe Damaskus zurückzuerobern. Allein in den vergangenen Tagen flohen Zehntausende Menschen. Hier Aufnahmen, die unter Beobachtung der syrischen Regierung entstanden sind.
Unmittelbar vor seinem Antrittsbesuch in Washington hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier vor einem Handelskrieg zwischen Europa und den USA gewarnt. Das ginge am Ende zulasten der Bürger auf beiden Seiten, sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. In den USA wolle er Wege für eine Verständigung ausloten. Die angekündigten US-Importzölle auf Stahl und Aluminium sollen am Freitag in Kraft treten.
Europas Stahlindustrie wäre besonders hart von neuen amerikanischen Zöllen betroffen. Ein Handelskrieg müsse unbedingt verhindert werden, warnt der neue Wirtschaftsminister. Vor seinem Abflug zu Krisengesprächen in Washington kündigt Peter Altmaier im Bericht aus Berlin Entgegenkommen an.
Das Problematische an der jetzigen Situation ist, dass die Gefahr droht, dass wenn eine Spirale von einseitigen Maßnahmen kommen, das widerspricht der Idee des freien Welthandels. Das wäre eine Abkehr von dem, was wir die letzten 60 Jahre gemacht haben, weltweit. Und deshalb müssen wir miteinander reden. Wir müssen uns nicht öffentlich kritisieren. Wir müssen versuchen, Kompromisse zu finden.
Europa müsse seine Zollschranken abbauen, fordert die FDP. Und zeigt Verständnis für den amerikanischen Präsidenten.
Er hat berechtigte Positionen, wo wir Europäer unsere Märkte abschotten. Und dass er jetzt seine abschottet, kann uns nicht gefallen. Lösung, klare Regeln, offene Märkte, widersprechen über transatlantischen Freihandel. Am besten macht Frau Merkel das von Angesicht zu Angesicht mit ihm.
Donald Trump will von den Europäern allerdings nicht nur ein Entgegenkommen in Handelsfragen, sondern verbindet das Thema mit weiteren Forderungen wie einer Erhöhung der Militärausgaben. Um nicht erpressbar zu sein, müsse die deutsche Wirtschaft deshalb ihre Exportabhängigkeit abbauen, meint die Linke.
Je besser wir in Richtung einer ausgeglichenen Handelsbilanz uns entwickeln, desto eher entschärfen wir auch diesen Konflikt.
Die Uhr tickt. Finden Peter Altmaier und die Europäische Union bis Freitag keinen Ausweg aus dem Konflikt, treten nicht nur die amerikanischen Schutzzölle sofort in Kraft. Auch die europäischen Gegenmaßnahmen sind bereits detailliert im Internet aufgelistet. Noch treffen sie vor allem Jeans, Whisky und Motorräder. Aber das wäre wohl nur der Beginn einer unkontrollierbaren Eskalation.
Bundesinnenminister Seehofer will die Kontrollen an deutschen Grenzen fortsetzen und womöglich noch verstärken. Solange es die Europäische Union nicht schaffe, die Außengrenzen wirksam zu schützen, seien solche Überprüfungen nötig, sagte der CSU-Politiker der Welt am Sonntag. Deutschland hatte wegen der hohen Flüchtlingszahlen 2015 als erstes Land des Schengen-Raums wieder Kontrollen an Binnengrenzen eingeführt. Sie laufen vorerst noch bis Mai. Bundesgesundheitsminister Spahn hat mit Äußerungen zum Werbeverbot für Abtreibungen scharfe Kritik hervorgerufen. Der Bild am Sonntag sagte der CDU-Politiker, wenn es um das Leben von Tieren gehe, seien einige, die für Abtreibung werben wollen, kompromisslos. Es werde zu wenig berücksichtigt, dass es um ungeborenes menschliches Leben gehe. Führende SPD- und Oppositionspolitiker wiesen dies zurück. Bundesjustizministerin Barley sagte, es gehe nicht um Werbung, sondern um Informationen für Schwangere. Die Fraktionschefs von Union und SPD hatten sich darauf verständigt, dass die Regierung in der Sache einen Vorschlag für eine einvernehmliche Lösung vorlegen soll. Mit einer farbenfrohen Feier sind in Pyeongchang die 12. Winterparalympics zu Ende gegangen. Fast 600 Sportler aus rund 50 Nationen hatten in den vergangenen Tagen um die Medaillen gekämpft. Für das deutsche Team endeten die Spiele in Südkorea mit 19 Mal Edelmetall sehr erfolgreich. Auch am letzten Wettkampftag gab es noch einmal Gold und zweimal Bronze.
Heute noch einmal Gold für Annalena Forster. 19 Medaillen hat das deutsche paralympische Team in Südkorea geholt. Darunter sind 7 Gold, 8 Silber und 4 Bronze. Die erfolgreichste deutsche Athletin, die 46-jährige Andrea Eskau mit 6 Medaillen. Damit ist das deutsche Team erfolgreicher als vor 4 Jahren in Sotschi.
Da so nicht nur mitzuhalten, sondern in die Spitze der Wintersportnationen zu fahren, um da den Spitzenplatz zu festigen. Das ist ein tolles sportliches Ergebnis.
Nach 10 Tagen mit 597 Athleten, die bei den Paralympischen Spielen teilgenommen haben, gingen die 12. Winterspiele jetzt zu Ende. Als Fahnenträger des deutschen Teams liefen Clara Klug und Guide Martin Hertel ein. Über eine Stunde dauerte die farbenfrohe Abschlussfeier. Große sportliche Momente, gewürdigt mit einem tollen Programm und vielen Emotionen. Am Ende erlosch das paralympische Feuer. Die nächsten Spiele finden 2022 in Beijing, Peking statt.
In der Fußball-Bundesliga bleibt Borussia Dortmund auf Champions-League-Kurs. Der Tabellendritte siegte gegen Hannover mit 1:0.
Auch im 12. Bundesligaspiel bleibt Peter Stöger mit Borussia Dortmund ungeschlagen. Nach dem enttäuschenden Europa-League-Aus beginnt der BVB stark. Erste Minute, Michy Batshuayi. Die erste Chance der Partie, gleich eine richtig große. Dortmund spielbestimmt. Ekball Schürrle auf Batshuayi. Die Führung nach 24 Minuten. Das 6. Saisontor des Belgiers, ein Weltklasse-Treffen. Hannover, das Team von André Breitenreiter im zweiten Abschnitt aktiver. 80. Minute. Anton mit der Flanke, Jonatas verlängert, Julian Korb, der Ball im Tor. Doch der Treffer wegen Abseits nicht gegeben. Eine strittige Situation. Das bessere Team bleibt aber der BVB. Kurz vor Schluss wieder Batshuayi und der eingewechselte Maximilian Philipp an den Pfosten. Dortmund gewinnt dank des Treffers von Michy Batshuayi mit 1:0. Für Hannover ist es die 4. Niederlage in Folge.
Ganz große Freude in Köln. Wo der bisherige Tabellenletzte, der 1. FC Köln in Weiß, gegen Bayer Leverkusen ein starkes Spiel abliefert. Die 9. Minute, das 1:0, Torschütze Osako. Torwart Leno hat in seiner Karriere solche Schüsse schon mal gehalten. Nach gut einer halben Stunde die rote Karte für Bayers Alario. Nach dieser Tätigkeit gegen Marot zu Recht Platzverweis. Leverkusen, die Mannschaft von Heiko Herrlich, in der 2. Hälfte trotz Unterzahl mit einer verbesserten Leistung und der Chance von Julian Brandt. Auf Einladung von Bayer nach diesem schweren Fehler von Aranguiz Köln dann aber nicht mehr zu bremsen. Simon Zoller nach 69 Minuten mit dem 2:0 gleichzeitig der Endstand. Nach 24 Spieltagen Köln erstmals nicht mehr Tabellenletzter. Im Abstiegskampf heute obenauf.
Im 3. Sonntagsspiel besiegte RB Leipzig Rekordmeister Bayern München mit 2:1. Die Tabelle, Spitzenreiter München, marschiert trotz der Niederlage Richtung 28. Meisterschaft, dahinter Schalke, Dortmund und Frankfurt auf den weiteren Champions-League-Plätzen. Leverkusen ist 5. vor Leipzig und Hoffenheim. Augsburg führt die 2. Hälfte an, dahinter Berlin, Bremen, Hannover und Freiburg. Mainz belegt den Relegationsrang. Auf den Abstiegsplätzen haben Köln und Hamburg die Positionen getauscht.
Die Leipziger Buchmesse ist ohne Besucherrekord zu Ende gegangen. Insgesamt wurden etwa 271.000 Menschen an den 4 Ausstellungstagen und beim Festival Leipzig liest gezählt. Das waren gut 14.000 weniger als vor einem Jahr. Der Wintereinbruch und ein Verkehrschaos hatten offenbar die besucherstarken Messetage Freitag und Samstag beeinträchtigt. Insgesamt präsentierten sich seit Donnerstag mehr als 2.600 Aussteller aus 46 Ländern.
17 Jahre lang spielte er den Tatortkommissar Max Palü im Saarland. In der vergangenen Nacht ist Jochen Senf im Alter von 76 Jahren in Berlin gestorben. Die erste Tatortfolge mit dem gebürtigen Frankfurter wurde 1988 unter dem Titel Salü Palü ausgestrahlt. Senf war auch als Autor, Regisseur und Dramaturg tätig. Aus Anlass seines Todes sendet das Erste heute Abend den Tatort Teufel im Leib um 21.45 Uhr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 19. März.
Die Nordhälfte profitiert morgen von einem Hoch über dem Nordatlantik. Südlich der Donau macht sich das Tief über Italien bemerkbar. In der Nacht schneit es im Süden und Südwesten nur örtlich etwas. Im Norden und Nordosten und auch in der Mitte ist es meist klar. Am Tag scheint die Sonne in der Nordhälfte oft ungestört, sonst neben Sonne einige Wolken. Südlich der Donau schneit es mitunter leicht. In der Nacht -2 bis -15 Grad, am Tag -3 bis +4 Grad. Die Aussichten. Auch am Dienstag ist es im Norden sonnig, sonst Sonne und Wolken, stellenweise etwas Schnee, am Rhein Schneeregen. Am Mittwoch im Norden und Westen gebietsweise etwas Schnee oder Regen, sonst neben Wolken oft Sonne. Am Donnerstag mehr Wolken als Sonne, hier und da etwas Schnee oder Regen.
Pina Atalay hat um 23.15 Uhr in den Tagesthemen die neuesten Ergebnisse und Analysen zur Wiederwahl Präsident Putins in Russland. Außerdem ausführliche Berichte zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.